The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 18. August.
Happy Birthday to us! Happy Birthday to us! Happy Birthday, Fridays for Future!
Hier singt Fridays for Future sich selbst das Geburtstagsständchen. Die Klimaaktivisten feiern in diesen Tagen den 5. Geburtstag. Mitte August 2018 setzte sich die damals 15-jährige Schülerin Greta Thunberg an einem Freitag mit einem selbstgemalten Schild vor ihre Schule und streikte für den Klimaschutz.
Hey, ich heiße Greta Thunberg und ich gehe in 9. Und ich Skolstreike für Klimatet fram till valdagen.
Dass daraus eine weltweite Bewegung werden sollte, ahnte sie damals wohl selber nicht. Nur ein halbes Jahr später hatte sich ein deutscher Ableger von Fridays for Future gegründet. Die Filmemacherin Katrin Pitterling hat die Anfangszeiten für die ARD dokumentiert und die Begeisterung der ersten Monate in ihrem Film Aufschrei der Jugend eingefangen.
Also wir sind Non-Profit, wir sind auf reiner Freiwilligenbasis, wir sind hierarchielos, vollkommen basisdemokratisch und selbstorganisierend. So etwas gab es auch nie und es ist so schön zu sehen, dass das funktioniert.
Besonders reizvoll, auch für ganz junge Aktivisten, war dieser basisdemokratische Gedanke.
Und ich war gestern beim Bezirksvertretertreffen, wir haben nämlich Bezirksgruppen, für jeden Bezirk eine WhatsApp-Gruppe und da kann jeder reinkommen.
Und die Message an die Politiker, die war klar.
Dass es nicht reicht, meinetwegen bis 2038 aus der Kohle auszusteigen und immer Kompromisse zu machen, weil mit dem Klima lässt sich einfach nicht verhandeln.
Der Protest, oft kreativ, Klimaschutz hat plötzlich eine junge Stimme in diesem Land, die manchmal auch ein wenig schräg daherkommt.
Oh Klimaschutz, oh Klimaschutz, wir wollen ihn nicht aufgeben.
Das deutsche Gesicht von Fridays for Future wird Luisa Neubauer.
Fridays for Future ist ein Aufschrei, ist eine Notbremse. Es ist irgendwie ein Hilferuf von der Generation, die das Gefühl hat, da entgleist ganz viel und Menschen kümmern sich nicht.
Wir sind jetzt schon weit mehr über 80.000 und wir werden immer mehr.
Die Omnipräsenz von Neubauer gefällt an der Basis nicht allen.
Da habe ich mich auch mit anderen unterhalten, dass einige Leute aus der engen Orga-Gruppe so ein bisschen das Ziel aus den Augen verloren haben und eher so daran denken, irgendwie die Aufmerksamkeit genießen so.
Die frisch gegründete Organisation muss erste Grabenkämpfe überstehen und steuert gegen.
Wir strukturieren jetzt das ein bisschen um oder ziemlich krass, damit wir mehr Transparenz reinkriegen und mehr Leute mitarbeiten können und mitsprechen können.
Neubauer selbst räumt Fehler ein.
Und jetzt tatsächlich so, wenn man ehrlich ist, haben wir das nicht gut genug gemacht, ne? Wir hätten in meinen Augen, glaube ich, schon die Gelegenheit gehabt, mehr Menschen prominent in die Medien zu bringen.
Den Zulauf zu den Freitagsdemonstrationen kann das allerdings nicht stoppen.
Denn wir haben heute Geschichte geschrieben. Wir sind hier nämlich über 250.000 Menschen.
Im September 2019 bringt Fridays for Future deutschlandweit 1,4 Millionen Menschen auf die Straße. In Berlin sind es 270.000.
Das ist so krass, was wir hier erreicht haben. Was wir hier in Berlin geschafft haben. Das ist unvergesslich, dieser Moment.
Doch danach kommt Katerstimmung auf. Die Politik setzt die Forderungen nicht um. Neubauer kämpft gegen schwindende Motivation an, leistet bei immer kleiner werdenden Demos mentale Aufbauarbeit.
Das ist diese Zeit, wo diese ganze Arbeit aus 46 Wochen droht zu erodieren.
Dann der zweite große Rückschlag für Fridays for Future, Corona.
Und eigentlich könnte man dann denken, das ist das Ende von Fridays for Future, weil es kam eine andere Krise, die wurde auf einmal ganz doll ernst genommen. Es wurden die krassesten, disruptivsten Maßnahmen überhaupt umgesetzt in kürzester Zeit, Gelder bereitgestellt, von denen man gar nicht wusste, dass sie da sind.
Sagt Neubauer in der ARD-Doku Aufschrei der Jugend. Corona ist eine Zäsur für Fridays for Future.
Es ist halt, viele Leute sind weg, viele Leute sind ausgebrannt, viele Leute sind irgendwie auch fertig.
Der friedliche Protest wird kaum noch wahrgenommen, denn jetzt übernehmen die Klimakleber das mediale Kommando.
Irgendwann war ich dann an dem Punkt, dass ich für mich wusste, ich muss da jetzt mitmachen, weil alles andere ist irgendwie keine Option mehr.
Fridays for Future grenzt sich übrigens ganz klar von der letzten Generation ab. Luis Rando, ein Sprecher von Fridays for Future, sagte erst vor ein paar Tagen in der Tagesschau:
Unser deklariertes Ziel sind die gesellschaftlichen Mehrheiten. Wir wollen die Zustimmung gewinnen. Und das spielt es uns natürlich nicht in die Karten, wenn ein anderer Akteur vielleicht diese gesellschaftliche Zustimmung durch sehr kontroverse Protestformen und Aktionsformen vielleicht ein bisschen verringert.
Wohin die Organisation steuert, ist tatsächlich nicht klar. Am 15. September ruft Fridays for Future nochmal zum globalen Klimastreik auf. Es kommt stark darauf an, wie viele Menschen man da mobilisiert bekommt. Während der ganzen Debatten um das Heizungsgesetz hat man beispielsweise von Fridays for Future nichts gehört oder gesehen. Eine große Außenwirkung und das Gemeinschaftsgefühl junger, begeisterungsfähiger Menschen für etwas Elementares zu kämpfen, das ist die Kern-DNA von Fridays for Future. Das gilt es wiederherzustellen, sonst ist es fraglich, ob wir zum 10. Geburtstag von Fridays for Future Luise Neubauer dann immer noch hören.
Ja, wir sind immer noch da, wir sind sowas von da. Danke, Leute.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Oliver Schulz ist Indien-Experte und Buchautor und er erklärt gleich, warum er die Erwartungen des Westens an das aufstrebende Indien kritisch sieht.
Genauso wie ja die Frage ist, ob der Westen Indien überschätzt, frage ich mich auch, ob Indien sich nicht selbst überschätzt.
Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt die Krise auf dem Smartphone-Markt. Wir schauen auf zwei besondere Persönlichkeiten, den Ötzi aus dem ewigen Eis und den Neymar im ewigen Reichtum.
Heute, fast 75 Jahre nach der Ermordung Gandhis, besteht zwischen unseren Demokratien ein enges Band. Ein Band, das uns auf der Grundlage geteilter Werte verbindet. Menschenrechte, Freiheit, Demokratie, das Vertrauen in eine Ordnung basierend auf dem Recht.
Außenministerin Annalena Baerbock war bei ihrem Staatsbesuch in Indien im letzten Dezember sichtlich bemüht um freundschaftliche Worte und Symbolik. Viele Politiker im Westen setzen verstärkt auf Indien als Alternative zu China, seit das Reich der Mitte immer diktatorischer auftritt. In Zeiten des Decoupling und De-Risking von China erscheint Indien umso mehr als neuer Partner mit Potenzial. Eine Demokratie, ein Land voller junger Menschen, eine Nation mit Ehrgeiz. Aber ist es so einfach? Oder blicken wir zu optimistisch auf Indien, das neuerdings mit über 1,4 Milliarden Einwohnern das Land mit den meisten Menschen der Welt ist? Ich habe dazu mit Oliver Schulz gesprochen. Er ist studierter Indologe, Journalist und hat jetzt ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Neue Weltmacht, Indien, Geostratege, Wirtschaftsriese, Wissenslabor. Los geht's! Guten Tag, Oliver Schulz.
Guten Tag, Frau Spieker.
Indien hat nun die größte Bevölkerung der Welt mit 1,4 Milliarden Menschen und hat damit China überholt. Aber wie lässt sich die Demografie des Landes mit der in China vergleichen?
Es ist so, dass Indien auch im Vergleich zu China sehr viel mehr jüngere Menschen hat. Aber was das jetzt zum Beispiel in wirtschaftlicher Hinsicht oder in Bezug auf Bildung bedeutet, ist nochmal was ganz anderes. Da ist Indien auf einem ganz anderen Stand.
Wird Indien von dieser demografischen Dividende, nenne ich es mal, profitieren können, um diesen wirtschaftlichen Sprung zu schaffen?
Experten sagen nein oder zumindest dann nicht, sagen wir es mal so, wenn Indien nicht eine Kehrtwende hinlegt, in dem Fall in der Bildungspolitik. Es gibt in Indien einen riesigen Anteil von jungen Menschen, die einfach schlecht gebildet sind und das hat sich bisher nicht gravierend geändert.
Ich habe gelesen, es sind, was war die Statistik, es waren 350 Millionen Menschen, die weder lesen noch schreiben können, also wirklich sehr, sehr viele, die einfach nicht Teil an der Gesellschaft haben können. Wie kommt es dazu?
Das hat natürlich auch damit zu tun, dass in Indien bis heute sehr viele Menschen in Armut leben. Viele Menschen haben diese Zugänge nicht zu Bildung. Das ist ein gravierendes Problem.
Ich kenne das natürlich auch ein bisschen aus meinem Heimatland. Da haben auch nur wohlhabendere Menschen wirklich Zugang zu den besten Unis. Das ist auch in den USA ein Thema, aber hier scheint es einen ganz anderen Ausmaß zu haben. Wie hat sich das so entwickelt?
Ja, ich denke, wie gesagt, es ist ein Problem des Zugangs der Armut. In Indien ist es sicherlich auch so, dass Gesetze verordnet werden, aber Gesetze auch nicht umgesetzt werden. Also natürlich gibt es eine Schulpflicht, aber das bedeutet nicht, dass jeder dieser Schulpflicht auch nachkommt, dass die umgesetzt wird und dergleichen.
Und es gibt sehr, sehr viele junge Menschen, auch verglichen mit China, haben Sie eingangs auch erwähnt. Aber es gibt eigentlich nicht genügend Jobs für Sie. Wie kam es dazu?
Man muss natürlich auf die gesamte Entwicklung Indiens schauen und was heute weitgehend vergessen ist, was im Westen nicht bewusst ist, ist, dass Indien ja gestartet ist, also mit 5-Jahres-Plänen. Die haben sich damals an Russland orientiert und entsprechend wurde also die Industrie, das waren dann aber staatliche Unternehmen, gefördert. Bestimmte andere Bereiche wurden nicht gefördert und es herrschte vor allen Dingen eine Abschottung der Wirtschaft über Jahrzehnte. Das ist ja erst in den 90ern aufgebrochen. Und vor diesem Hintergrund liegt Indien eben so weit zurück.
Und ein weiteres Thema, was hinzukommt, ist, dass nur 20% der indischen Frauen in der formellen Arbeitswelt berufstätig sind. Wie kam es dazu? Welche kulturellen Hintergründe gibt es da in Indien?
Ich würde sagen, also in den letzten Jahren ist es schon so gewesen, dass viel dafür getan wurde, Gleichberechtigung herzustellen. Aber natürlich ist es in den traditionellen Gesellschaften, wenn man das so ausdrücken will, und das betrifft sowohl die hinduistische Gesellschaft wie auch die muslimische Gesellschaft, nicht so, dass Frauen denselben Stellenwert haben wie Männer. Also es ist bekannt, dass es in Indien also auch immer noch mehr Männer gibt als Frauen. Frauen, Mädchen als Nachkommen werden einfach nicht gewünscht.
Also es gibt große sozioökonomische Spannungslinien in der Gesellschaft. Was hält das Land also zusammen?
Tja, im Moment ist mehr zu sehen, was das Land so auseinanderdividiert, würde ich sagen. Was das Land zusammenhält, ist ja eigentlich eine Tradition des Säkularismus. Und eine Tradition, die besagt, dass alle Kulturen friedlich miteinander leben. Das sind natürlich zunächst mal Hindus und Muslime, aber es sind natürlich auch die ganzen anderen, also zum Beispiel Sikhs. Und davon, das ist eine Tradition, die, sagen wir mal, in bestimmten Schichten der indischen Gesellschaft, gemeint ist jetzt die Mittelschicht, sofern es sie gibt, die Oberschicht, also gebildete Menschen, eine Tradition, die da auch gepflegt wird. Es ist aber auch so, dass eben in den letzten 20 Jahren eine Tradition, die lange nicht so an der Oberfläche war zumindest, sehr in den Vordergrund getreten ist, der Hindu-Nationalismus. Natürlich auch der politische Islam und die beiden stehen sich feindlich gegenüber. Und was also unter der Regierung Modi seit 2014 unter der Zentralregierung in Delhi passiert ist, ist ein massives Auseinanderbrechen ja auch der Gesellschaft. Da werden Gesetze erlassen gegen Muslime. Muslime werden also aufgrund einer Stimmung im Land regelrecht gejagt. Und das zerreißt dieses Land. Das hält es nicht zusammen. Wie gesagt, obwohl die Tradition, die Gründungstradition, wir denken an Nehru, wir denken an Gandhi, eine ganz andere ist.
Sie haben gesagt, die Mittelschicht, soweit es sie gibt, heißt das, da klafft auch alles auseinander, was Arm und Reich angeht. Woran merkt man das, wenn man im Lande ist?
Na, sie sehen einfach wenig zwischen wirklich großen Glaspalästen, schweren Karossen, die herumfahren, super teuren Hotels und Restaurants und einer Armut, die zum Himmel stinkt. Also die einem Dreck, einem Elend, das sich ja hier Menschen kaum vorstellen können. Und wie gesagt, dazwischen ist nicht viel. Das hat sich auch durch den wirtschaftlichen Aufschwung seit den 90er Jahren durch Investitionen nicht wirklich geändert, nicht massiv geändert. Es gibt eine Diskussion darüber, wie groß die indische Mittelschicht ist, aber die indische Mittelschicht wird, so sagen wir mal, vom Gros der Beobachter als zu vernachlässigend im Grunde angesehen.
Und trotz dieser ganzen Themen schauen sehr, sehr viele westliche Unternehmen jetzt auf Indien hoffnungsvoll. Woran liegt es, dass Indien nicht ganz oben in der Liste steht?
Ja, es hat mit der Entwicklung Indiens zu tun. Die industrielle Entwicklung stagniert im Grunde. Ja, es gibt andere Schwerpunkte. Der Dienstleistungssektor ist immer viel wichtiger gewesen. Und was ganz wichtig ist für deutsche Investoren aus deutscher Sicht, ist, dass die Reglements zu kompliziert sind, die Zölle zu hoch, die Bürokratie immer noch massiv das ist eben die alte indische Tradition, die nicht so schnell aufbricht. Also es ist versucht worden, diese Bereiche oder die Wirtschaft als solche zu liberalisieren. Die ist auch liberalisiert worden, aber das ist eben nicht komplett gelungen und das wird auch nicht von jetzt auf gleich mal eben so zu verändern sein.
Was heißt das aber für die westliche Welt? Wie verlässlich ist das Land als Partner für Europa und für die Vereinigten Staaten?
Bedingt, würde ich sagen. Also ich würde zu Vorsicht mahnen. Ich würde sagen, Indien ist schon, hat also eine demokratische Tradition. Es werden Werte verfolgt, die man mit unseren vergleichen können. Und das Verhältnis zu Russland bleibt aber problematisch. Ich würde sagen, es gibt durchaus viele Perspektiven auch für eine geostrategische Zusammenarbeit, für mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit. Aber man muss verstehen, dass Indien seine eigenen Interessen verfolgt. Und deswegen ist Vorsicht angesagt. Und es wird auch alles niemals so schnell gehen, wie man denkt.
Hat die Politik auch diese Vorsicht verinnerlicht oder ist da zu viel Wunschdenken noch dabei?
Ich war jedenfalls irritiert, sagen wir es mal so, dass die Außenministerin beispielsweise den indischen Amtskollegen Jay Shankar geduzt hat. Das sind Menschen wie er und Modi, die gehören also einer Partei der BJP an. Das sind Hindu-Nationalisten. In dieser Partei gibt es ausgemachte Rassisten. Modi ist seit dem Pogrom von Gujarat 2002 durfte er also lange nicht in die USA einreisen. Jetzt verstehe ich nicht, wie man da so den Schulterschluss so massiv üben kann, wie man da so die gemeinsamen Werte betonen kann. Das ist mir schon ein Rätsel und ich kann aber nicht beurteilen, was da genau hintersteckt. Es hat mich irritiert, tatsächlich.
Wie steht es eigentlich um die indische Demokratie?
Ich denke, die Demokratie als solche ist ja noch relativ stabil. Also das Problem sind in bestimmten Bereichen Menschenrechte, siehe Kaschmir zum Beispiel. Und ja, diese interreligiösen, interkulturellen Konflikte.
Der Premierminister Modi hat kürzlich gesagt, India's time has arrived. Wie könnte es also aussehen, wenn das Land seine Ansprüche auf eine verstärkte Führungsrolle in der Welt immer deutlicher erhebt?
Genauso wie ja die Frage ist, ob der Westen Indien überschätzt, frage ich mich auch, ob Indien sich nicht selbst überschätzt. Also man sieht das im Kleinen, man sieht das im Großen, man sieht das in der Geschichte. Also in der Geschichte ist es so gewesen, dass Indien der größte Fürsprecher der Blockfreien war. Zum Beispiel in der jüngeren Geschichte wird dann auch mal schnell so sehr mit den Säbeln gerasselt, wenn es Grenzkonflikte mit China gibt. Aber was ist es denn in Wahrheit? Also in Wahrheit sind sie doch sehr vorsichtig. Die Inder und die indische Regierung, also suchen zwar ihren eigenen Weg, aber machen es gleichzeitig allen recht. Also das ist, ich gehe nicht davon aus, dass India's time arrived hat, nicht wirklich.
Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Oliver Schulz.
Ich danke Ihnen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen die Anleger mit Sorge auf die Smartphone-Branche. Warum? Das weiß Anne Schwedt an der Wall Street. Guten Morgen nach New York.
Hallo Chelsea.
Fast jeder hat heutzutage ein Smartphone, aber der Branche geht es nicht gut. Was ist da los und was heißt das für die Börse?
Ja Chelsea, wenn es so weitergeht, dann könnte es dieses Jahr das schlechteste Jahr für die Smartphone-Auslieferungen seit 10 Jahren werden. Analysten erwarten, dass in diesem Jahr 6% weniger Smartphones aus den Fabriken gehen als im Jahr davor. Trotzdem sollen es insgesamt noch 1,15 Milliarden Geräte sein. Also mehr als jeder 8. Mensch auf der Welt kauft in diesem Jahr mindestens ein Smartphone. Ist immer noch eine beachtliche Zahl, wenn du mich fragst. Der Markt ist einfach in den letzten Jahren extrem groß geworden. Ich halte den Rückgang also persönlich eher für eine kleine Sättigungskorrektur. Verantwortlich dafür sind vor allem die großen Märkte USA und China. Chinas Wirtschaft hat ja in diesem Jahr echt schon gelitten und die Konsumenten halten sich mit ihren Ausgaben eher zurück. Sonst wurden im Jahr in China im Schnitt so 450 Millionen Smartphones verkauft, jetzt sind es nur noch rund 270 Millionen. Und auch in den USA sind die meisten Menschen zurückhaltend, wenn es darum geht, sich ein Smartphone-Upgrade zuzulegen. Aber, und jetzt kommt der Punkt, wovon auch die Anleger profitieren können, Apple scheint Analysten zufolge von diesem Rückgang nicht so stark betroffen zu sein. Apple könnte sogar in diesem Jahr Nummer 1 bei den Smartphone-Auslieferungen werden. Sonst war der Konzern ja immer hinter Samsung auf Platz 2. Das Hochpreis-Smartphone-Segment, wo die iPhones von Apple ja reinfallen, ist laut Experten einfach resilienter gegen diese Nachfragerückgänge. Also sobald im September das neue iPhone 15 rauskommt, könnte das wieder einen Boost geben für den Smartphone-Markt und auch für Apple als Konzern.
Und dann gibt es noch neue Zahlen von Walmart. Wie geht es dem Konzern?
Also verglichen mit den anderen Einzelhändlern echt gut, Chelsea. Walmart hob seinen Ausblick an und konnte die Analystenerwartungen übertreffen. Beim Umsatz gab es einen Plus von 6,4%. Unterm Strich blieb sogar 53% mehr übrig als im Vorjahresquartal. Sein Ruf, dass es bei Walmart noch billige Lebensmittel gibt, kommt dem Konzern jetzt echt in der Zeit, wo alle aufs Geld gucken, zugute. Bei den Walmart-Eigenmarkenprodukten gab es einen Verkaufsanstieg von 9% und auch Online-Lebensmittel shoppen wird immer beliebter. Im Online-Geschäft konnte Walmart einen Plus von 24% verzeichnen. In den Bereichen Elektronik und nicht notwendige Sachen sah der Konzern allerdings nur ein leichtes Wachstum. Da zeigt sich natürlich auch, dass sich die Menschen mit großen Anschaffungen momentan eher zurückhalten. Die Kunden seien wählerisch und anspruchsvoll bei ihrem Konsum, heißt es von der Konzernführung. Außerdem sei Bequemlichkeit ein wichtiger Faktor. Und die Leute wollen das Gefühl bekommen, dass sie gute Deals machen und Geld sparen. Deshalb sind so Angebotsaktionen von Walmart auch so beliebt. Die Anleger an der Wall Street waren von den Zahlen, als sie rauskamen, auch erstmal begeistert und es gab einen Aktienplus von fast 3%. Später ließ die Aktie sich dann aber von der allgemein schlechten Stimmung an der Wall Street mit runterziehen und schloss dann auch im Minus.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass der arme Neymar zwar viel Geld bekommt von seinem neuen Verein, aber scheinbar nicht genug, um im Restaurant essen gehen zu können. Sie kennen Neymar, das ist der berühmte Fußball-Superstar aus Brasilien, Champions-League-Sieger, Olympiasieger und einer, der mit seinen magischen Ballkünsten die Fußballreporter auf der ganzen Welt verzückt.
Neymar still in the penalty area and his shot is only just wide.
Sí, 1-2 para que llegue Neymar. Neymar la salva sobre la misma línea, está fuera del área. Maravilloso, sigue Neymar que la pone atrás.
Super skills from Neymar.
Neymar controlando, otra vez buscando a Mario Gaspar, le hace un lío, el balón para Iniesta.
Neymar, ¡more!
Der Mann hat jetzt nach Stationen in Barcelona und Paris in Saudi-Arabien angedockt. Neymar spielt für den Verein Al-Hilal in Riad. Die britische Zeitung The Sun weist zu welchen wahnwitzigen Bedingungen. Neymar hat ausgehandelt, dass er jederzeit einen Chauffeur, einen Privatjet und 5 Butler zur Verfügung hat. Außerdem einen Pool, 10 Meter breit und 40 Meter lang, von der Riesenunterkunft mit 25 Zimmern ganz zu schweigen. Und wenn er auswärts essen geht, zahlt ihm der Verein die Rechnung und das, wo er doch schon ein Jahresgehalt von über 100 Millionen Euro hat. Für so viel irrwitzigen Luxus lässt sich also auch ein Fußball-Supertalent wie Neymar in die Wüste schicken. Geld allein macht offenbar auch nicht unglücklich. Guten Appetit beim nächsten Restaurantbesuch.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass Ötzi eigentlich gar kein Südtiroler war, sondern ursprünglich aus Anatolien kam. Immerhin 30 Jahre hat man für diese Erkenntnis gebraucht. Das zeigt eine neue Untersuchung des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie. Die stellt nicht nur unsere Vorstellung von der Herkunft der Gletschermumie auf den Kopf, sondern auch von seinem Aussehen. Anders als bisher vermutet, hatte er keine helle Haut und keine blauen Augen. Sein Teint war vermutlich dunkler als der eines heutigen Südeuropäers. Zudem war er vor ca. 5300 Jahren, so alt ist die Mumie nämlich mittlerweile, wohl weder mit einer vollen Haarpracht noch mit einem zottligen Bart ausgestattet. Die Gletscherleiche trug ehemals Glatze. Bereits 1991 entdeckten die österreichischen Bergsteiger Helmut und Erika Simon den Mann im Eis der Ötztaler Alpen auf über 3200 Metern. Womit sie es zu tun hatten, wussten die Bergsteiger im ersten Moment aber selber nicht. Im Bayerischen Rundfunk erinnert sich Erika Simon an den Moment des Fundes.
Ich habe gedacht, es ist eine Frau, weil der Körper etwas klein war. Er hat überhaupt nicht irgendwie
schrecklich ausgeschaut hat. Er war richtig schön, die Haut war so braun.
Von da an beginnt ein Hype um den Sensationsfund inklusive wissenschaftlicher Untersuchungen. Auch das Erbgut wurde so in der Vergangenheit bereits erforscht, anscheinend aber nicht genau genug. Deswegen wagten die Forscher einen neuen Anlauf. Johannes Krause, Leiter der Abteilung Archäogenetik in Leipzig, beschreibt gegenüber dem Bayerischen Rundfunk das Vorgehen.
Das Genom ist von jetzt, das ist quasi neu entschlüsselt worden, aber aus einer Knochenprobe aus der Hüfte vom Ötzi, die schon 2007 oder 2008 entnommen wurde. Und wir haben jetzt quasi nochmal 30 Milligramm, also ein ganz kleines Stückchen von dem Knochen genommen und haben daraus nochmal ein neues Genom vom Ötzi entschlüsselt.
Die Forscher entdeckten dabei, dass seine Gene zu über 90% von anatolischen Zuwanderern stammten, die vor 9000 Jahren nach Europa vordrangen. Und die lebten wohl ziemlich isoliert von anderen Völkern Europas, zumindest vermuten das die Forscher. Um den Ötzi zu bestaunen, muss man jedoch keine wissenschaftlichen Untersuchungen anmelden. Der Fund ist im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen ausgestellt, friedlich ruhend hinter einer Glasscheibe. Dort kann er auch von zukünftigen Generationen bestaunt werden, unabhängig, ob sie aus Anatolien, Europa oder sonst woher kommen. Der Mann aus dem Eis. Ich wünsche Ihnen jetzt einen coolen Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag empfängt Sie mein Kollege Gabor Steingart an dieser Stelle. Same time, same place. The extreme, I rock a mic like a vandal, light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, caress the speaker that booms, I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight, you better hit bullseye, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it.